Simea und Nathanael dürfen gerade führen kommen. Faszination Bibel, unser Zweijahresmotto. Und Simea und Nathanael gehören zu der Crew von jungen Leuten, die am Praise Camp waren. Wir haben vor einer Woche einen Clip gesehen, sind ein mit reingenommen worden, das Thema The Book, das sie hatten. Und ihr habt uns mit diesem Thema schon ein bisschen etwas voraus, schon ein bisschen eingetaucht in die Thematik. Kommen wir da ein bisschen mit rein. Und ich habe gedacht, ich will noch ein bisschen mehr wissen. Was hat denn das Camp bei euch ausgelöst? Und ich habe drei Fragen an euch. Einfach ein bisschen spüren, bringt es denn, das Thema, das wir da vorhaben, uns mit der Bibel auseinanderzusetzen? Und darum meine erste Frage, wenn ihr zurückschaut, ein paar Wochen zurück, sagen wir Mitte Oktober, Mitte November, kommt nicht so darauf an, was für eine Haltung habt ihr hier zu der Bibel gehabt? Was hat die Bibel hier in eurem Leben bedeutet?
Ja, bei mir war es so, dass ich die Bibel, ehrlich gesagt, ein bisschen vernachlässigt habe. Ich habe immer, wenn ich nichts zu tun hatte, habe ich gedacht, oh ja, jetzt könnte ich eigentlich die Bibel lesen. Aber oh nein, ich muss ja noch das machen und da. Ja, und ist mir immer ein bisschen dazwischen gekommen. Ja, und es hat Zeiten gegeben, wo ich mega Lust hatte auf die Bibel lesen. Und dann hat es eben Zeiten gegeben, wo es ist so anstrengend war. Ja.
Ja, mir ist es eigentlich ein bisschen ähnlich gegangen. Ich hatte zwar die Bibel eigentlich meistens neben mir auf dem Bett gehabt, aber in die Hand genommen habe ich sie selten. Dann am Sonntagmorgen kann man noch kurz aufhören, die Bibel holen, wie für den Gottesdienst, dann kann man noch die Bibelstelle nachschlagen. Aber um daheim selber die Motivation zu finden, ich sollte ja eigentlich noch Schulzeug machen, hat man dann meistens gleich auch nicht gemacht, aber das war immer so eine gute Ausrede gewesen, so.
Okay. Darf ich es gerade behalten. Das Praise Camp ist gekommen, der Book. Catalina, zumindest weiss ich, die ist begeistert zurückgekommen. Bei ihr hat es etwas ausgelöst. Habt ihr etwas Neues mitbekommen? Hat euch die Bibel neu angefangen zu begeistern? Oder habt ihr müssen sagen, gut, jetzt weiss ich genug über die Bibel, ich muss sie nicht mehr führen. Was hat das Camp bei euch ausgelöst?
Bei mir hat es auch einiges ausgelöst. Ich habe nicht wirklich viel Neues können sagen von Geschichten her aus der Bibel, wo ich etwas mega Neues rausgenommen habe, sondern es ist einfach mehr so eine Motivation wieder wie aufgekommen, um auch die Bibel führen, zum Forschen. Und ich von jensten Leuten, die ich jetzt auch gehört habe, die gesagt haben, ich fange jetzt an, die Bibel komplett durchzulesen, was jetzt auch bei mir motiviert hat, um auch anfangen. Und ja, es hat Workshops gegeben, die anderen geheißen, so Grill the Book, wo du wirklich auch kritische Themen auseinandergenommen hast und angeschaut und hat es wirklich wieder interessant gemacht für mich.
Ja, mir ist so bewusst worden, dass es wirklich, es ist Gottes Wort. Er hat das geschrieben, er hat Menschen beauftragt, um das zu schreiben. Und das ist mir mega bewusst worden. Und auch, es ist kein einfaches Buch, aber Gott möchte da mit uns reden. Und ja, so Sachen sind mir bewusst worden.
Wenn jetzt euch heute Nachmittag jemand anspricht auf der Straße und sagt, Simea, ich habe dich gesehen, auch aus dem Gebäude rausgekommen heute Morgen, ihr lest die Bibel, was bedeutet die Bibel für dich? Was würdest du heute sagen?
Für mich bedeutet sie, es ist, Gott redet durch die Bibel zu mir. Also ich spüre so durch die Bibel. Ja, und es ist halt wie das Fundament. Ja.
Nathanael, und wenn die gleiche Person dich fragt, warum sollte ich anfangen, die Bibel zu lesen?
So, sag es, wie ein Lexikon, ein Nachschlagewerk für unser Leben. Alle Antworten oder viele Antworten stehen drin, wo wir einfach können sagen, hey, Gott hat so zu uns geredet, so will das, dass wir leben. Da hat Gott Wunder tun, wo wir einfach können seine Herrlichkeit sehen und in unserem Glauben wachsen.
Ja. Gut. Merci vielmals für euren Einblick, den ihr auch gegeben habt in unser Leben. Danke. Ich habe mich natürlich im Vorfeld erkundigt, ob auch die Antworten kommen würden, die ich mir erhoffe. Ich bin begeistert, was das Praise Camp bei den Jungen ausgelöst hat, dass sie die Bibel neue Liebe bekommen haben. Und ich wünsche mir, ich hoffe mir, dass es mit uns auch wird passieren innerhalb von diesen zwei Jahren. Am liebsten schon am Anfang von diesen zwei Jahren, nicht erst am Schluss, dass die Bibel eine Faszination auslöst. Dass die Bibel ein Buch wird, das aufgeschlagen ist, das umgeblättert wird in unserem Alltag. Wo Buchzeichen drin sind, wo man Sachen nachschlagen will. Ein Buch, das lebt. Ich habe das, seit ich 18 bin, in den letzten 15 Jahren immer wieder so erlebt, ist ein faszinierendes Buch. Als ich dort meinen Neuanfang mit Jesus gemacht habe, habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Ich war richtig begeistert. Das ist auch der Grund, warum ich in der Bibelschule bin. Ich wollte das Wort besser verstehen. Es war gar nicht so sehr der Wunsch, Pastor zu werden. Das ist erst nachher gekommen. Und auch heute noch, die Faszination hat nichts verloren. Ist eher stärker geworden. Aber das, was Simea und Nathanael auch ein bisschen durchblicken lassen haben, es hat immer Zeiten in meinem Leben gegeben, wo ich mich schwer getan habe, die Bibel zu lesen. Wo ich keine Lust hatte, null Bockstimmung, keine Zeit, anders, was mir wichtiger war. Und oft, wenn ich zurückgeschaut habe, ist mir bewusst geworden, hey, es hat einen direkten Zusammenhang mit meinem Leben. Es macht etwas mit mir, ob ich die Bibel lese oder nicht. Es hat einen Einfluss auf meine Tagesform. Es hat einen Einfluss auf meine Nähe zu Gott. Es hat einen Einfluss auf die Art und Weise, wie ich mich gebe in die Öffentlichkeit, wie ich mit anderen Leuten umgehe. Ich habe gemerkt, in den Momenten, wo die Bibel einen täglichen Stellenwert hatte bei mir, da ist der Zeiger gegen oben gestanden. Ich habe mich gut gefühlt, emotional zu hoch gehabt. Ich habe mich in diesen Zeiten Gott viel näher gefühlt und ich habe gemerkt, wie ein Reifeprozess passiert. Also ich muss sagen, in dieser Zeit habe ich es nicht gemerkt, aber immer nach der Down-Zeit habe ich gemerkt, hey, dort, wo ich die Bibel gelesen habe, habe ich einen Reifeprozess durchgemacht. Und im Gegensatz dazu, dort, wo ich die Bibel nicht gelesen habe, wo ich so Fastenzeiten hatte, da ist es abwärts gegangen. Ich habe mich Gott nicht näher gefühlt. Meine Tagesform war eher negativ, ein bisschen destruktiv. Und rückblickend muss ich sagen, oft habe ich einen negativen Wandlungsprozess gemacht. Der Reifeprozess ist in Stocken gekommen oder hat sich ins Gegenteil umgewandelt. Und heute, als ich das noch ein bisschen genauer anschauen kann oder auswerten, zum Teil merke, die Tagesform hat manchmal sogar fast täglich den Einfluss aufgrund von dem, ob ich die Bibel gelesen habe oder nicht. Mal zwei, drei Tage die Bibel nicht lesen und ich merke, es macht etwas mit mir. Ich bin gereizter, meine Frau und Kind leiden dann darunter. In den letzten zwei, drei Monaten musste ich feststellen, ich habe eine, wie soll man das sagen, so eine zornige Ader in mir. Und wenn ich mehr Bibel gelesen habe, ist die weniger da gewesen. Und wenn ich nicht Bibel gelesen habe, hat mein Zorn mehr angefangen durchzudrücken. Es gibt genug Sachen, wo man darauf verrückt sein kann. Ich zähle jetzt nicht näher auf, was es ist. Könnte dann noch peinlich werden. Aber ich merke, die Bibel einen Stellenwert in meinem Leben gegeben, hat einen Aufwärtstrend zur Folge gehabt und die Bibel keinen Stellenwert gegeben, hat einen Abwärtstrend in meinem Leben zur Folge gehabt. Klar können jetzt Kritiker kommen und sagen, Benni, du bist so erzogen worden, sind Kindesbeine, das ist nur religiöses Empfinden, das ist emotionaler Gugus, das ist psychisch für, erklärbar. Mag sein, es mag einen Zusammenhang haben. Ich glaube, es ist durchaus auch ein Stück weit anerzogen, dass man sich gut fühlen kann, wenn man die Bibel gelesen hat oder nicht gelesen hat. Aber ich glaube, es steckt mehr dahinter. Ich glaube, es steckt mehr dahinter, weil die Bibel mehr ist als einfach nur irgendein Buch. Es ist nicht einfach nur ein Buch, das man liest zum Spass, wie ein Roman oder ein Comic, sondern es ist mehr dahinter. Die Bibel ist letztendlich eben Gottes Wort. Da ist eine andere Qualität dahinter. Und das ist das, was das Buch so faszinierend macht. Das ist das, was das Buch so faszinierend macht für die ganze Welt. Es ist das meist aufgelegte Buch, in die meisten Sprachen übersetzt und ungebrochene Bestseller seit Jahren, seit Jahrzehnten. Also irgendetwas ist an dem Wort Gottes eben doch speziell. Wort Gottes. Es ist Wort Gottes gewesen, das die Welt geschaffen hat. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gottes Reden kann etwas in die Existenz rufen. Gottes Reden kann aus toter Materie Leben schaffen. Und Gott sprach und es wurde. Das ist die Qualität vom Wort Gottes. Und die Bibel ist genauso Wort Gottes. Es ist nicht gesprochenes Wort, sondern es ist aufgeschrieben, überliefertes Wort. Es ist Kraft, es ist Qualität, es ist Leben. Nicht umsonst sagen wir, das sei das Wort vom Leben. Das geschriebene Wort hat die gleiche Kraft wie das gesprochene Wort von Gott grundsätzlich. Da ist eine Qualität drin, die unserem Wort fehlt, die anderen Büchern, die geschrieben worden sind, fehlt. Und darum möchte ich heute ein bisschen einsteigen mit der Frage, was ist eigentlich die Bibel und was kann die Bibel? Und dazu gibt es natürlich nicht viele Texte, die besser geeignet wären als der 2. Timotheus, Kapitel 3, Verse 14 bis 17. 2. Timotheus, Kapitel 3, Verse 14 bis 17. Da schreibt Paulus an Timotheus: Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. So wie der Text, den einige von uns wahrscheinlich kennen. Ich möchte aber zuerst mal anschauen, in welche Situation ist der Text eigentlich geschrieben worden. Der zweite Timotheusbrief ist mit ziemlicher Sicherheit der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Ein Brief, der sehr persönlich an Timotheus gegangen ist. Wir wissen nicht genau, wann der Brief geschrieben worden ist, aber aufgrund von dem, was wir drin lesen können, sehen wir, dass der Paulus in einer sehr herausfordernden Zeit war. Wir lesen von Gefangenschaft, die Stimmung ist eher düster. Paulus ist gefangen, also in Ketten gelegt, er kann sich nicht frei bewegen in einem Haus, er ist in einer Zelle wahrscheinlich, in Ketten gelegt. Viele Leute haben ihn verlassen, noch ein, zwei Leute, die bei ihm sind, und er rechnet mit einem baldigen Ende, dass er wird hingerichtet werden. Die Apostelgeschichte kennen, wissen, Ende Apostelgeschichte ist der Paulus auch gefangen, aber es ist eine ganz andere Gefangenschaft. Er kann sich frei bewegen, er hat viel Besuch, er ist nicht in Ketten gelegt und er ist guter Hoffnung, dass er bald wird befreit werden. Dass der Prozess zum Abschluss kommt und dass man wird sagen, die Anklagen gegen dich sind nicht begründet, du kommst wieder frei. Wahrscheinlich, oder mit grosser Sicherheit, spielt der Brief in einer anderen Zeit. Man geht davon aus, auch von der Überlieferung von der frühen Kirchengeschichte, dass Paulus wirklich nochmal freigekommen ist, noch herumgereist ist, vielleicht sogar in Spanien war, dort missioniert hat. Und erst unter den späteren Jahren vom Kaiser Nero, wo er am Wahnsinn verfallen ist, dort, wo er Rom angezündet hat, erst in dieser Zeit wieder verhaftet worden ist und letztendlich auch hingerichtet worden ist, wie auch der Petrus. In dieser Zeit spielt ziemlich sicher der Brief. Die meisten Theologen gehen von dem aus, zumindest die Theologen, die die Bibel ernst nehmen und sagen, der Timotheusbrief ist wirklich von Paulus geschrieben. Und weil der Paulus in dieser Situation schreibt und davon ausgeht, die wird wahrscheinlich bald hingerichtet werden, schreibt er am Timotheus den Brief und es ist der persönlichste Brief von Paulus. Es ist so ein bisschen sein Vermächtnis, das er seinem geistlichen Sohn übergibt, seinem Nachfolger, seinem Schützling. Ihm ist es ein Anliegen, am Timotheus nochmal weiterzugeben. Was ist wirklich wichtig für dein Leben? Was sollst du beachten? Und so ist es um einen sehr persönlichen Brief geworden, wo eben all das drin steht, was wir gerade vorhin gelesen haben. Und wenn wir schauen, was diesen Versen vorhergeht, Verse 12 und 13, dann sehen wir, wie der Paulus dem Timotheus sagt: Schau, Timotheus, ein Mensch, der Christ ist, der auf Gott vertraut, der muss mit Verfolgung rechnen. Verfolgung gehört irgendwo durch zum Christsein dazu. Im Gegensatz zum Christ, der verfolgt wird, haben wir aber auch den Bösen und den Betrüger, das ist Vers 13, und mit denen wird es immer schlimmer werden. Die gottlosen Menschen werden immer mehr die Christen versuchen zu verführen und sie werden selber verführt werden. Und dann setzt er ein beim Vers 14, der Paulus, und sagt: Du jedoch, du aber Timotheus, du sollst anders leben. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Der Paulus sagt dem Timotheus zwei Gründe, warum er dranbleiben soll im Glauben. Warum er weiterhin mit Jesus vorwärts gehen soll. Der erste Grund, der ist folgend, sagt, du kennst doch die Leute, die dich unterrichtet haben. Und er meint mit dem vor allem sich selber. Paulus war in Lystra, lesen wir in der Apostelgeschichte. Wahrscheinlich hat Timotheus und seine Familie zu den Leuten gehört, die dort zum Glauben gekommen sind. Von Paulus hat er das mitbekommen. Darum nennt er ihn auch seinen Sohn. Eine Frucht aus seiner Verkündigung. Er sagt, du kennst mich doch. Da war nicht unlautere Gedanken dahinter, sondern ich habe dir wahren Glauben verkündet. Im 1. Timotheusbrief lesen wir von der Eunike, der Mutter von der Lois. Und der Paulus hebt den Glauben von den beiden hoch und sagt, sie sind wunderbare Leute, die dich geprägt haben. Und auch die müssen wir da mit einbeziehen, wenn er sagt, du kennst die Leute, die dich gelehrt haben. Sie sind Vertrauenspersonen. Es sind nicht Leute, die dir böse haben wollen oder dich ausnehmen wollen, sondern sie haben eine lautere Gründe gehabt, warum sie dich in den Glauben geleitet haben. Und der zweite Grund, den er Timotheus schreibt, ist der Grund, dass er sagt, hey, du kennst die Heiligen Schriften von Kindesbeinen an. Timotheus muss sehr jung sein, wo der Paulus gekommen ist und predigt hat. Und er sagt ihm, hey, du kennst die Kindesbeinen an, kennst du die Schriften. Du kennst die Heiligen Schriften, die Kraft haben, Menschen zum Glauben zu führen. Die Kraft haben, Menschen zu retten. Menschen zu retten, weil die Schrift auf Jesus anweist. Von A bis Z, von Anfang bis zum Schluss, aus dem Alten Testament, weist auf Jesus an. Du kennst die Schrift und du hast erlebt, was die für eine Kraft haben, um Menschen zum Glauben zu führen. Und dann, ganz Paulus-typisch, wenn er so bei einem Thema ist, das ihn begeistert, dann kommt er in einen kurzen Exkurs und dann macht er auch da mit den Versen 16 und 17. Und die nehme ich jetzt aus der Elberfelder Bibel. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Was ist die Bibel? Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Paulus macht einen kurzen Exkurs. Was ist denn die Bibel eigentlich? Und was kann sie? Und warum kann sie das? Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das Wort, das dafür eingegeben gebraucht wird, finde ich ein ganz schönes, ein spannendes Wort. Gott gehaucht. Theopneustos. Für die, die Griechisch das interessiert, weiß auch nicht, ob es das gibt. Theopneustos. Gott gehaucht. Von Gott eingehaucht. Ganz ein spezielles Wort gibt es nur einmal im Neuen Testament an dieser Stelle. Bedeutet so viel wie von Gott verursacht. Oder göttlich inspiriert. Und vielleicht kommt dem einen oder anderen auch die Begebenheit aus Genesis 2,7 in den Sinn, wo Gott den Mensch aus Erde formt und dann haucht er ihm seinen Atem mit Nase. Und was lesen wir dort als Fazit von der Handlung? So wurde der Mensch eine lebende Seele. Gott haucht seinen Atem dem Mensch aus Erde zu in die Nase und er wird eine lebende Seele. Und was wir da sehen im Timotheus, ist etwas ganz Ähnliches. Es ist Gott gehaucht. Es bringt zum Ausdruck, die Bibel ist eben mehr als einfach nur Pergament und Tinte. Es ist mehr als nur Druckschwärze und Papier. Es ist Gott gehaucht. Gott hat dem Wort Leben eingehaucht. Da ist göttliche Kraft drin. Es ist Gottes Wort, weil er verantwortet es letztendlich. Der Mensch wäre nur tot die Erde, wenn nicht Gott Leben eingehaucht hätte. Und darum hat die Bibel oder ist die Bibel ein lebendiges Wort. Worte des Lebens, weil es Gott gehaucht ist. Das ist das, was wir unter Inspiration verstehen. Die Bibel ist inspiriert. Das heisst nicht, dass der Verstand vom Schreiber oder von den Autoren, die Bibel hat, einfach ausgeschaltet worden sind. Die haben genauso ihrer Eigenart, ihrem Charakter entsprechend und ihrer Stellung, die sie in Raum und Zeit hatten, entsprechend geschrieben. Aber Gott hat das Schreiben geleitet und geführt. Das ist geleitet, inspiriert eben durch den Heiligen Geist. Von Gott eingehaucht. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist die Bibel. Das ist das Wort vom Leben. Und führt zur Frage, und was tut denn jetzt das Wort? Man hat gesehen, was es ist. Es ist ein Wort vom Leben, Kraft und Macht. Aber was tun sie? Von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Es ist einfach so eine Aufzählung, oder? So ein Katalog. Aber was steckt da eigentlich dahinter? Und ich bin diesen Wörtern da mal ein bisschen nachgegangen und habe ganz spannend die Entdeckungen gemacht, die mich neu fasziniert haben, begeistert haben. Das Erste, sie ist nützlich zur Lehre. Die Bibel ist nützlich zur Lehre. Ich habe mir da zuerst vorgestellt, so ein Horrorfach von allen Schülern, Französisch, oder? Ein Französischbuch, das ist auch nützlich zur Lehre. Ich gehe heim, mache die Aufgabe, nehme ein Französischbuch und es nützt mir zur Lehre. Aber bei dem Wort, das da gebraucht wird, ist eine ganz andere Bedeutung noch dahinter. Für mich war immer ein Unterschied gewesen, ob ich zuhause Französisch lernen bin oder in der Schule, wo der Lehrer mit seiner Autorität mir Französisch beigebracht hat. Wenn der Lehrer in der Schule erzählt hat, wie wichtig Französisch ist und wenn er das erklärt hat, dann bin ich zum einen halbwegs draus gekommen und zum anderen habe ich gefunden, es ist wirklich wichtig, ich sollte mich ein bisschen ins Füdle klemmen. Ich sollte ein bisschen dahinter gehen. Und dann bin ich heimgegangen, habe das französische Buch vorgenommen und es war langweilig und ich bin nicht mehr draus gekommen und mühsam. Computer so viel spannender. Und das, wo das Wort da meint, die Lehre drückt oder die ganze Autorität, die der Lehrer eben hat, steht hinter dieser Lehre. Also das Wort meint, die Bibel ist nützlich zur Lehre und die Lehre, die aus der Bibel kommt, kommt mit der ganzen Autorität vom Lehrer daher. Also dahinter steht der Lehrer, der uns unterrichtet, der uns die Wahrheiten vermittelt. Es ist nicht einfach nur ein französisches Buch, sondern es ist französisches Buch und französisch Lehrer. Nur ist es gut, ist nicht französisch, sondern eben die Bibel. Es ist die Lehre der Wahrheit. Das ist das, was mit Lehre gemeint ist. Die Bibel ist nützlich zur Lehre, meint, sie ist fähig, uns wirklich zu lehren, dass wir es auch verstehen. Sie ist nützlich zur Überführung. Es gibt Stellen, die klagen uns Menschen an. Die Bibel klagt uns Menschen an der einen Stelle wirklich an. Und das Spannende ist, sie ist nützlich zur Überführung. Die Bibel klagt uns nicht nur an, sondern sie bringt oder er bringt gleichzeitig auch den Beweis, dass das die Wahrheit ist. Dass das die Wahrheit ist, weswegen sie uns anklagt. Also sie überführt uns von Sünde in unserem Leben. Die Bibel hat Macht, uns zu überführen. Ein Buch in der Regel hat nicht die Kraft, uns irgendeine Lebensveränderung beizubringen, aber die Bibel kann uns überführen von dem, was wir falsch machen in unserem Leben. Oder in eine ähnliche Richtung geht das Wort Zurechtweisung. Sie ist nützlich zur Zurechtweisung, dem Menschen einen neuen Fokus zu geben, Lebensveränderung herbeizuführen im Leben eines Menschen und Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wir müssen da wissen, das Wort, das gebraucht wird für Unterweisung, wird sonst mit Sucht übersetzt, mit Züchtigung. Also da geht die körperliche Züchtigung, schwingt da mit in dem Wort. Nur kann es an dieser Stelle nicht so übersetzt werden, weil schlussendlich die Bibel ja nicht ein Zuchtmeister ist, in dem Sinn, dass sie uns jemand um die Ohren haut. Aber in ihrem Wort ist sie fähig, uns zu erziehen. Uns zu unterweisen, mit uns vorwärts zu gehen, wie ein Eltern mit dem Kind vorwärts gehen und das Kind erziehen. Genau das macht die Bibel mit uns, weil es Gottes Wort ist. Sie erzieht uns, wenn wir die Bibel in unser Leben reinreden lassen. Sie erzieht uns in der Gerechtigkeit. Also in der Frage, wie kann ich denn gerecht leben? Wie kann ich vor Gott bestehen? In diese Frage gibt die Bibel uns Antwort und zeigt, wo es durchgeht. Es gibt für mich einen anderen Vers in der Bibel, der so gut zusammenfasst, was für eine Kraft die Bibel hat. Der so gut in einem Bild zum Ausdruck bringt, was das denn genau heisst. Das ist Hebräer 4, Vers 12. Ein Bild, das mir einmal nicht mehr aus dem Kopf geht. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig mit voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Ich finde das so ein starkes Bild. Und wenn man es mal selber erlebt hat, weiß man, was das bedeutet. Die Worte der Bibel, die schneiden so tief in unser Leben als Menschen ein. Es schneidet alles, es trennt unsere Gedanken, es ist ein Richter von unseren Gedanken. Und es kann so klar aufzeigen, was Wahrheit ist, was Lüge ist. Es zeigt unsere Lebensmotivation, unsere Grundmotivation so klar auf. Weil die Bibel Gottes Wort ist, lebendiges Wort ist, kann sie uns überführen, kann sie uns zurechtweisen, kann sie uns lehren, kann sie uns einen Wegweiser, eine Karte auf unserem Weg sein, wo wir als Christen gehen. Und das führt uns natürlich zu der Frage, warum eigentlich? Warum, wozu kann die Bibel das tun? Und dann kommen wir zum Vers 17, wo der Paulus schreibt, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das ist ein spezieller Satz, er scheint nicht so zu passen. Was macht das Wörtli richtig dort? Ich finde es aber ganz spannend, das Wörtli richtig. Hat die Bedeutung von vollständig sein. Ganz, vollkommen, ausreichend, ganz geeignet. Damit der Mensch Gottes ganz geeignet sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Was die Bibel macht mit uns, es vervollständigt uns. Es macht uns ganz geeignet für jedes gute Werk. Und wo mir das mal klar geworden ist, vom Grundtext her, was das eigentlich bedeutet, habe ich müssen sagen, die NGÜ, die Neue Genfer Übersetzung, die übersetzt super. Vers 17. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Heiligen Schrift oder der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Das ist das, was die Bibel kann mit uns. Wer die Bibel hat, ist ausgerüstet damit, um alles zu tun, was gut und richtig ist. Wir suchen manchmal so weit und nach so vielen Sachen, aber eigentlich haben wir in der Bibel alles, was es braucht. Das ist der Sinn. Darum hat Gott so viel Kraft und so viel Qualität in das Wort hineingelegt. Damit wir einen Wegweiser auf dem Weg durchs Leben haben. Kein Wunder also, ist bereits ein Dichter im Alten Testament so begeistert gewesen vom Wort Gottes. Und dort hat es ja noch viel weniger Bibelteile gegeben. Und schon dort ist er so begeistert gewesen, dass er einen riesigen Psalm geschrieben hat, der nur ums Wort Gottes geht. Der Psalm 119. 176 Verse, eine Lobeshymne aufs Wort Gottes. 8 Verse zu jedem Buchstaben vom hebräischen Alphabet. Und dort raus ist der Vers, den ich vorhin am Silas mitgegeben habe, wahrscheinlich der bekannteste vom Psalm. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das ist die Bibel wahrhaftig. Für Menschen, die sagen, ich will mit Gott unterwegs sein, ich will ein Nachfolger von Jesus Christus sein, ist die Bibel wahrhaftig ein Wegweiser oder ein Skiwerfer. Ein Licht für meine Füße, für meinen Weg, der vor mir liegt. Und wenn ich mir das so in Erinnerung rufe, fasziniert mich die Bibel ganz neu. Aber es wirft auch eine Frage auf. Und die Frage kann ich eigentlich nicht oben abstellen, ohne dass ich selber auch da unten hocke. Von mir fragen, warum schätze ich die Bibel oft so gering? Warum hat die Bibel oft so einen kleinen Stellenwert in meinem Leben? Oder ich kann andersrum fragen, welchen Stellenwert hat die Bibel für uns, für mich, für dich in meinem Leben? Gebe ich der Bibel den Stellenwert, wo sie eigentlich dürfte haben, aufgrund von ihrer Kraft und Macht, die sie hat? Als Jünger Jesu, als Nachfolger von Jesus, sind wir auf dem Weg Jüngerschaft. Einer von unseren Leitbildpunkten. Wir wollen Jüngerschaft leben. Und ich frage mich immer wieder, wie wollen wir Jüngerschaft leben, wenn die Bibel keinen Wert in unserem Leben hat? Ich bin überzeugt, die meisten von uns würden sagen, die Bibel ist wichtig. Sie ist wichtig für mich. Und gleichzeitig sehe ich so viele Christen, und ich schließe mich da überhaupt nicht aus, die sich so schwer tun, dieser Bibel wirklich Wert zu geben. Und ich bin manchmal beschämt, wie schwierig dass es mir selber fällt, wie schnell dass meine Unlust zum Bibellesen zum Verhängnis wird und ich sage, hey ja, jetzt ist anders wichtiger. Dabei ist das alles, was ich brauche, um ein Leben zu leben, wie es Gott von mir wünschte. Und das ist die Frage, die Herausforderung, die ich mitgeben möchte, das Jahr rein, die zwei Jahre unter dem Motto Faszination Bibel. Welchen Wert gibst du, gebe ich der Bibel am Wort Gottes? Darf die Bibel die Macht, die sie hat, in meinem Leben entfalten? Und wie ich am Anfang gesagt habe, dort, wo ich den Stellenwert gebe oder gegeben habe in der Vergangenheit, hat es dazu geführt, dass sich mein Leben positiv für mich und mein Umfeld verändert hat. Und ich glaube, viele von euch können das bezeugen. Und ich möchte euch motivieren, herausfordern, gebt der Bibel eine Chance. Gebt der Bibel eine Chance in den kommenden zwei Jahren, dass sie entdeckt werden kann, dass sie ihre Kraft entfalten kann in eurem Leben. Und ich möchte mit einem kurzen Zeugnis schliessen. Ich habe mit einem Zeugnis angefangen, wo ich mit einem schliessen. 31. Dezember, Silvester Nachmittag, komme ich ein Telefon über von einem Mann aus unserer Reihe. Und schon an der Stimme an, leicht brüchig, ziemlich aufgeregt, habe ich gemerkt, irgendetwas ist passiert. Er hat gefragt, Benni, kannst du heute Nachmittag vorbeikommen? Hast du Zeit für ein Gespräch? Er hat mir ein bisschen erzählt, um was es geht. Und da bin ich natürlich sehr gerne vorbeigegangen. Es sind mitunter die schönsten Gespräche, die man als Pastor haben. Der Mann hat in der Weihnachtszeit den Livestream vom Praise Camp gehört. Und das Wort hat ihn ganz neu überführt. Ist genau das, was wir vorhin angeschaut haben, passiert. Er ist wie zurechtgewiesen worden, das Wort Gottes, die Kraft hat zu ihm geredet. Er hat nicht nur den Livestream von 2016-17 geschaut, sondern vom letzten Camp auch noch die Andachten, die sie gehört haben. Und hat müssen sagen, hey, mein Leben ist in eine falsche Richtung gegangen. Und ich wollte nicht, dass es so weitergeht, weil seit Jahren im Glauben und er hat das Gefühl gehabt, da ist keine Veränderung passiert. Und so haben wir dort miteinander einen Neuanfang machen, einfach das ablegen, was war. Und dann habe ich gefragt, und was ist jetzt der nächste Schritt, den wir gehen wollen, dass du nicht in ein paar Monaten wieder dort stehst? Und relativ gleich sind wir bei dem Punkt gewesen, dass er gesagt hat, ich will der Bibel mehr Gewicht geben. Die Bibel soll auch in meinem Alltag ein Gewicht bekommen. Und so, was ich mitbekommen habe, ich habe jetzt den Auftrag, immer wieder nachzufragen, ist er voll dran, hat die Bibel neu entdeckt, hat sich eine Hörbibel kaufen für unterwegs, im Auto oder wo auch immer, dass das Wort Gottes seine Macht im Alltag kann entfalten. Und ich meine, es ist jetzt erst ein bisschen mehr als eine Woche her. Und trotzdem habe ich den Eindruck, ich darf erleben, was in diesem Leben bereits für eine Veränderung passieren darf. Und ich wünsche mir jetzt zu sehen, wie das weitergeht, weil die Bibel in das Leben hineinwirkt. Und wenn ihr merkt, ihr steht an einem ähnlichen Punkt wie dem Mann, den ich euch erzählt habe, es hindert nichts daran, einen Neuanfang zu machen und zu sagen, und ab heute hat die Bibel wieder Platz in meinem Leben. Und wenn ihr es mit jemandem zusammen festmachen wollt, geht nachher auf jemanden im Gebetsteam zu und sagt, Faszination Bibel, das soll mich nicht nur am Sonntag in der Gemeinde begeistern oder bewegen, auch im Alltag, ich will mich neu faszinieren lassen, dann nutzt die Möglichkeit. Wir sind immer nur ein Gebet davon entfernt, wieder reinen Tisch zu machen und zu sagen, und jetzt will ich wieder neu angehen mit dem Wort Gottes. Ich würde gerne beten zum Schluss und nachher, wenn wir ein Lied zusammen singen. Vater, ich danke dir, dass du uns ein Wort geschenkt hast, das uns durch unser Leben begleiten kann und dass es nicht einfach nur ein toter Buchstaben ist, sondern ja, dass deine göttliche Kraft, deine Macht in diesem Wort zum Ausdruck kommt. Dass wir ein Wort haben, das unser Lebensbegleiter ist, wo du persönlich zu uns redest, wo uns unser Leben verändert. Ja, mein Anliegen für die zwei Jahre, die jetzt vor uns stehen, unter dem Thema Faszination Bibeln ist, dass wir alle die Faszination ganz neu dürfen entdecken. Dass wir ganz neu dein Wort dürfen eintauchen und uns dürfen bewusst werden, wie wichtig dass dein Wort für unser Leben ist, dass wir die verändernde Kraft dürfen erleben, dürfen merken, wie es nur positiv in unserem Leben wird hervorbringen. Amen. Wir möchten den Vers